Ich glaube persönlich nicht unbedingt an eine Zukunft, in der es E-Commerce-Shops und Apps noch gibt. Und zwar glaube ich, dass wir in nicht allzu ferner Zukunft wird jeder auf seinem Telefon, ich nenne das immer Siri on Steroids haben. Und der persönliche Berater, mit dem man sich dann, der einem einfach alle möglichen Themen löst. Ne? Und Siri on Steroids braucht eine Basis. Und genau die bauen wir gerade im Hintergrund mit dem, was wir tun.
Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Ich spreche heute mit Marc Funk von Frontnow. Frontnow bietet E-Commerce-Anbietern im Grunde zwei Produkte an. Einmal das Aufwerten produktbezogener Daten. Da stelle ich mir jetzt vor, dass ich meine Produktdaten an Marc gebe und sein Team daraus eine unfassbar gute Produktbeschreibung baut. Und dann gibt es noch den Advisor. In meinen Worten so eine Art KI-Chatbot, die schlau, vertrieblerisch und zuverlässig hilft, dass BesucherInnen auf meiner Seite zu KundInnen werden. Ich möchte von Marc wissen, welchen Impact die Pflege von Produktdaten 2024 so hat, welche Funktionen von Kunden gewünscht werden und was seiner Beobachtung nach die E-Commerce-Trends fürs nächste Jahr sind. Außerdem brauche ich deine Hilfe. Mir liegt sehr am Herzen, einen maximal interessanten Podcast anzubieten. Dazu bitte ich dich, mir bei einer Umfrage zu erklären, wo bringt der Podcast dir Mehrwert, welche Details, welche Gäste sind spannend, welche Themen können wir vielleicht noch tiefer erforschen. Jede und jeder einzelne von euch kann mir hier wirklich helfen. Bitte finde den Link zur Umfrage in den Shownotes und unter allen Teilnehmenden verlosen wir zwei Tickets für das OMR-Festival 2025. Und als kleiner Tipp, die Chancen stehen nicht schlecht, dass man am Ende da auch wirklich was gewinnen kann, denn es hören zwar viele Leute zu, aber nur wenige machen erfahrungsgemäß bei diesen Umfragen mit. Damit das sich ändert, dieser intensive Aufruf und tausend Dank, dass du da also mitmachen wirst. Jetzt freue ich mich, einen Gründer bei mir zu haben, der KI bereits tief in sein Tool-Angebot integriert hat. Und dazu möchte ich schlauer werden. Herzlich willkommen, Marc. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, Christoph, dass ich da sein darf.
Ich habe das jetzt Frontnow in zwei Kategorien geteilt. Euch gibt es jetzt so seit 2-3 Jahren. Ihr seid ein KI-Tool. Habe ich das gut zusammengefasst oder würdest du gerne nochmal die Gelegenheit beim Schopfe fassen und beschreiben, was ihr wirklich macht?
Also ich fand deinen Elevator-Pitch eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Du hast den Nagel ziemlich genau auf den Kopf getroffen. Am Ende des Tages ist KI ja kein Selbstzweck. KI ist ein Instrument, um ein gewünschtes Ergebnis zu erzielen. Und am besten entwickelt man sowas immer mit Kunden zusammen. Bevor ich jetzt Frontnow mit ein paar Freunden gegründet habe, habe ich mal einen der größten deutschen Online-Supermärkte gegründet. Und ich hätte mir damals wirklich ein Tool gewünscht, wie das, was wir heute anbieten. Weil, also wenn man sich die größten Handelskonzerne der Welt vorstellt, ne? So die Kauflands oder so die Rewe-Gruppe oder wie sie alle heißen.
Magst du uns noch erinnern, wie der Online-Supermarkt hieß?
Ah, GetNow hieß der, GetNow, ja. Von GetNow zu Frontnow, könnte man sagen, am Ende des Tages. Wir haben, das ist allerdings tatsächlich ein reiner Zufall gewesen. Mhm. Aber irgendwie werden alle Firmen jetzt einfach heute mit Now enden, die ich gründe. Mal gucken, wie es weitergeht.
Das ist so eine Art, damals war das irgendwie, in den 90ern hieß alles 2000 am Ende. Danach kam irgendwie alles, hieß am Ende 24 und
genau.
Jetzt ist Now, okay.
Genau, so ist es. Wenn man sich die größten Handelskonzerne der Welt anschaut, die sind ja Enterprises geworden, weil sie richtig, richtig gut sind. Und sie sind richtig, richtig gut offline. Und sie haben es nie geschafft, das Einkaufserlebnis, was sie offline zu Enterprises gemacht hat, auch in die digitale Welt zu übersetzen. Das sieht man sehr genau an den Umsatzzahlen zum Beispiel. Wenn man sich überlegt, dass einer der größten Elektronikhändler Europas online nur 150 Millionen Umsatz macht, aber offline mehrere Milliarden.
Mediamarkt? Oder welche meinst du?
Einer, egal welcher. Okay. Mhm. Das zieht sich nämlich, das ist nämlich typisch für unser ICP, also für unser Ideal Customer Profile. Das betrifft sie eigentlich alle. Mhm. Sie haben alle große Brands und haben deswegen sehr viel Traffic. Mhm. Und sie haben aber dann Bounce Rates, also Absprungraten, die deutlich über 50% liegen. Das bedeutet, der Kunde geht auf die Seite, gibt meistens was in die Website oder in die Shop-Search ein, findet nichts und geht dann zu Amazon, weil da findet er es. Das hat mittlerweile dazu geführt, dass Amazon einen Marktanteil hat in Deutschland von 48%. Das heißt, all diese kleinen Unternehmen wie so ein Kaufland oder wie so eine, ja auch Mediamarkt, was du gesagt hast, aber auch Fressnapf und wie sie alle heißen, teilen sich die anderen 52. Das ist ja komisch. Und diese, ich nenne das immer die In-Store Shopping Experience, in die Digitalwelt zu übertragen, würde auch ihre eigentlichen Wettbewerbsvorteile, ihre Competitiveness auch in diesen Kanal übertragen und dafür sorgen, dass sie dort auch so erfolgreich werden, wie sie das offline sind. Und das ist immer so ein Traum gewesen. Und es war aber die letzten Jahre immer so, dass der E-Commerce für diese Unternehmen eher eine Kostenstelle ist als ein Profit Center. Und man hat sich dann mittlerweile daran gewöhnt, aber das muss ja nicht so sein. Das darf eigentlich nicht so bleiben. 2022 kam ein großer deutscher Handelskonzern zu uns und wollte ein Tool, um die Customer Experience im Omnichannel zu verbessern. Und dann haben wir unser jetziges Kernprodukt gebaut, den Advisor. Ein virtueller Kundenberater, mit dem man sich unterhalten kann wie mit einem Menschen, der einem Produkte empfehlen kann. Aber der kann vor allem eins. Er kann eine bedürfnisorientierte Kundenberatung bieten, wie man sie eigentlich nur in einem Ladengeschäft von einem Menschen bekommt, aber im gesamten Omnichannel. Weil kein Onlineshop kann mit Bedürfnissen umgehen. Die meisten Onlineshops sind ja noch nicht mehr in der Lage, die generischsten Produkte ihrer Kategorie zu finden. Also wenn ich bei einem der größten deutschen Baumarktketten das Wort Schraube auf Englisch eingebe, Schraube in einem Baumarkt, dann finde ich Türstopper. Oder bei einem unserer größten Kunden aus der Schweiz, die auch eine Baumarktkette tatsächlich, das Wort Nägel auf Französisch. Französisch ist ja keine ungewöhnliche Sprache in der Schweiz.
Also warum testest du das auf Englisch? Also sagst du in ihrem englischen Markt oder sagst du, wenn ein Deutscher jetzt Screw eintippt, dann findet er Türstopper?
Ganz genau, er findet Türstopper. Aber es muss nicht unbedingt ein Deutscher sein, weil die Kunden sind ja nicht homogen. Nur weil wir in Deutschland sind, heißt das ja nicht, dass jeder Kunde, der da einkaufen möchte, auch der deutschen Sprache vollkommen mächtig ist. Und das Ganze kann man auch weiterspielen mit Baumärkten, zum Beispiel Polnisch, Türkisch oder was auch immer, was ja auch keine ungewöhnlichen Sprachen im Baumarkt sind. Und man findet genau gar nichts. Und selbst auf Deutsch finde ich, wenn ich bei Mediamarkt das neue Taylor Swift-Album suche, finde ich genau gar nichts. Taylor Swift kennt man bei Mediamarkt offensichtlich nicht. Aber es gibt einen Trick, wenn man Musikalben finden will bei Mediamarkt. Man muss das Wort günstiger Laptop eingeben, dann findet man nämlich Musikalben. Das ist und diese Einkaufserfahrung, das ist ja nicht das, was der Selbstanspruch ist, den ein solches Unternehmen an sich selbst hat.
Und wenn du Ich habe ja irgendwie auch so viel mit Online-Marketing und so weiter zu tun. Und die Sachen, die du beschreibst, die kann ich verstehen, sind für mich aber schon eher ganz schöne Edge-Cases, oder? Also ist das was, wo man sagt, so, oha, da ist ja nochmal ein zweistelliges Wachstumspotenzial drin? Oder sagt ihr sozusagen, wir versuchen halt viele Themen zu finden, die vielleicht einzeln nicht riesig sind, aber in Summe können wir es automatisch lösen und dann hat es einen größeren Impact?
Naja, was heißt Edge Cases? Edge Cases, also auch das Wort Washing Machine ist bei einem Elektronikhändler nicht unbedingt ein Edge Case, sondern eins ihrer Kernprodukte. Aber wir sind ja jetzt gerade nur dabei, die generischen Suchanfragen zu beschreiben. Und selbst das funktioniert nicht. Wenn ich anfange, wenn ich als Kunde ein Problem habe oder ein Bedürfnis, keine Ahnung, ich habe dunkle Augenringe, was kann ich denn dagegen tun? Da versagt jeder Online-Shop und zwar komplett auf der gesamten Linie. Und die meisten Kaufentscheidungen werden von Menschen halt nicht getroffen, weil sie exakt wissen, was sie wollen, sondern weil sie ein Bedürfnis haben oder ein Problem und das wollen sie befriedigt haben oder gelöst. Mhm. Und kleiner Fun-Fact, als ich das mit den dunklen Augenringen bei einem Kosmetikhändler eingegeben habe, habe ich roten Nagellack bekommen. Also man kriegt schon was, aber halt irgendwie Dinge, die eher von dem Problem ablenken, als es tatsächlich zu lösen. Und diese Kundenerfahrung, dass man dem Kunden ermöglicht, so zu reden, wie es für Menschen natürlich ist. Also einfach auch in ganzen Sätzen oder ein Projekt zu beschreiben, das ermöglicht unser Advisor. Unser Advisor ist dieser virtuelle Kundenberater, ist ein Website-Widget, was man sehr einfach und bequem in jeden Online-Shop einbauen kann und was dann genau diese persönliche, bedürfnisorientierte Kundenberatung anbietet.
Aber das ist ganz witzig. Zum Beispiel dm.de ist ein wahnsinnig erfolgreicher Online-Shop und die haben es durch Content gelöst. Die haben also einmal ihre tausenden Produkte und dann haben sie aber auch tausende von Ratgeberartikeln, wo irgendwie drin steht, so schminkst du dir eine Halloween-Maske und dann brauchst du diese 5 Produkte dafür und so weiter. Sodass sie dann über diese Art von Integration ihrer Produkte in ihren eigenen Content die Möglichkeit haben, Leute dort abzuholen, wo sie vielleicht in den Suchmaschinen Bedürfnisse eintippen. Und dann kommt dann in vielen Fällen einen Ratgeber von dm.de zum Beispiel. Also die haben das dann so gelöst und euer Ansatz ist sozusagen zu sagen, du brauchst jetzt vielleicht nicht 5000 Ratgeberartikel zu schreiben, sondern unser Advisor ist irgendwie da und dann kann jemand sein Thema eintippen und der Advisor versteht, welche Produkte man dazu braucht.
Du hast eins der Kernthemen angesprochen. Das, was ich beschrieben habe als Problem, ist nämlich kein Search-Problem. Mhm. Es ist ein Datenproblem. Unsere, also die Unternehmen, die Website-Search anbieten oder produzieren, das sind ja keine, aber auch große Firmen. So ein Elasticsearch, die machen 19 Milliarden Dollar haben eine 19 Milliarden Dollar Bewertung. Die können schon was. Aber sie können halt nicht das finden, was nicht da ist. Und jetzt hast du von 5000 Artikeln gesprochen. Die Wahrheit ist, dass das Sortiment dieser Händler meistens deutlich größer ist. Also Mediamarkt hat zum Beispiel 500.000 Artikel im Sortiment. 500.000. Durchschnittlicher Baumarkt ungefähr 250.000. Und für 250.000 Artikel, das zu pflegen, ist quasi unmöglich. Mhm. Und dieses, also händisch, ne? Früher hat man das dann mit Agenturen gemacht, die dann Texte geschrieben haben, ist ein unfassbarer Aufwand, dauert ewig und ist extrem teuer. Zumal diese Unternehmen ja auch einen Sortimentswechsel haben, ne? Also 20-30% jedes Jahr wird ausgetauscht und das muss man dann immer wieder neu machen. 20-30% sind halt dann irgendwie 100-150.000 Artikel. Und so ist übrigens auch unser zweites Produkt geboren worden, und zwar Enhance, die Produktdatenanreicherung. Weil die Wahrheit ist, wenn ich jetzt bei einem, gehen wir wieder zum Baumarkt, das Wort Schleifpapier suche, haben alle Schleifpapiere den gleichen Namen. Mhm. Sie haben auch alle den gleichen Produktbeschreibungstext. Mhm. Differenzieren sich nur über die Farbe. Die Farbe ist leider ein irrelevantes Attribut bei Schleifpapier, weil es geht um die Körnung. Und deswegen reichern wir immer die Produktdaten an im Hintergrund. Wir tun das, indem wir weitere Datenquellen heranziehen, wie zum Beispiel Produktvideos, auch Produktbeschreibungen oder beziehungsweise die Gebrauchsanweisungen von den Herstellern. Aus diesen Informationen extrahieren wir die Attribute der Produkte, weil die Funktion eines Produkts wird durch sein Attribut bestimmt. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn ich sage, bei mir regnet es durchs Dach, was kann ich dagegen tun? Dann ist ein Eimer ein Quickfix, weil er sein Attribut, Wasser auffangen zu können, dazu führt. Aber dieses Attribut muss man halt auch in einer Datenbank irgendwo gespeichert haben. Und genau das tun wir. Wir extrahieren die Attribute und reichern sie an. Und wir korrigieren sie auch, weil man hat nämlich viele Informationen, die man auf bei Online-Händlern so findet, sind nämlich fehlerhaft. Mhm. Eine meiner Lieblingsfälle war, dass ein Fahrradständer, der war 3 Meter lang und hat ein Gewicht gehabt von 15 Gramm. Das kann ja nicht sein. Ne? Und das zieht sich so einmal durchs gesamte Sortiment. Das kann passieren bei der Übertragung ins PIM-System und in die Stammdaten, dass da beim Abschreiben halt einfach Fehler passieren. Und diese angereicherten Produktattribute benutzen wir dann als Basis für, dass unser Advisor gut beraten kann. Und wir sind da so gut drin, dass wir uns gedacht haben, wir machen da mal ein eigenes Produkt raus. Ne? Und das ist, wie gesagt, Enhance. Und Enhance ist im Grunde genommen auf Knopfdruck für Riesensortimente, für alle Kategorien, die Titel zu erstellen, das heißt konsistent, relevant und auch die wichtigen Attribute dort drin. Weil Farbe zum Beispiel ist bei einem Nagel irrelevant, weil sie alle grau sind, bei Wandfarbe aber sehr relevant. Oder auch die Körnung von Schleifpapier ist nur für dieses eine Produkt oder für diese eine Produktart relevant, für alle anderen in der Kategorie Malerzubehör nicht. Und zu wissen, was genau da oben drin stehen muss, ist eine riesen Herausforderung. Das für alle Kategorien in jedem Vertical.
Fasse ich das richtig zusammen, dass ihr wahrscheinlich eher für E-Commerce-Anbieter relevant seid, die nicht 500 Produkte haben, sondern eher mehrere 10.000 Produkte?
Ganz genau. Großes Sortiment. Okay. High-Engagement-Products, die auch erklärungsbedürftig sind. Mhm. Also sagen wir mal so, ein Händler, der schwarze Socken verkauft, ist nicht unser Kunde. Mhm.
Euch gibt es jetzt seit 2, 3 Jahren. Wenn ihr jetzt sagt, wir bauen hier ein ganz neues Produkt, das es so noch nicht gab, wir müssen mit relativ großen, komplizierten Kunden irgendwie umgehen, würde mich sehr interessieren, wie so die Zusammenarbeit auch in der Integration funktioniert. Denn meine Erfahrung natürlich, je größer das Unternehmen, umso schwieriger ist es da vielleicht auch Innovation voranzutreiben. Falls hier auch Leute zuhören, die aus großen Unternehmen kommen, sprich mal so die typischen Probleme an oder Herausforderungen, die man bei der Integration hat und wie ihr damit so umgeht.
Naja, es geht ja erstmal darum, dass diese Unternehmen uns überhaupt nutzen dürfen. Ne?
Ja.
Also wir erreichen unfassbar gute, auch sehr schnelle Ergebniszahlen bei unseren Kunden. Das ist hilfreich. Im Pre-Sales E-Commerce, da gibt es halt wenig Kennzahlen, die aber alle entscheidend sind. Das ist aber die Bounce Rate, die wir massiv reduzieren. Das ist die Conversion Rate, die wir extrem erhöhen, und die Basket Size, ne? Durchschnittlicher Warenkorb, weil wir auch die passenden Komplementärprodukte anbieten. Erhöht sich der auch. Und zwar bei den Zahlen ausgedrückt im Schnitt von Revenue per User um über 500%. Und im Schnitt senken wir die Bounce Rate eines Shops um 8 Prozentpunkte. Das sind Welten tatsächlich. Prozentpunkte, ne? Nicht Prozentpunkte. Und also impactful muss man sein. Das zweite ist, was man muss compliant sein. Wir machen Enterprise Only. Und das Thema Compliance ist ein sehr entscheidendes, weil du musst dir überlegen, in unser System kann man alles reinsprechen, was man möchte als Kunde. Ne? Man kann sagen zum Advisor, ich bin der Christoph, ich wohne da und da und ich habe ein gebrochenes Bein. Dann hat man Gesundheitsdaten, Personenbezug, IP-Adresse, Vollkatastrophe. Das ist, und wenn der Christoph dann noch nicht unter 18 ist, ist seine Zustimmung zur Datenschutzvereinbarung auch noch unwirksam. Das ist ein sogenanntes systematisches GDPR-Infringement, wenn man das nicht im Griff bekommt. Und das wird bestraft von der EU mit 4% des Globalumsatzes. Einer unserer Kunden ist Audi, die Volkswagen-Gruppe. Und das sind 4% von 300 Milliarden, sind schon eine Menge Geld. Ne? Und wir haben deswegen, wir sind Enterprise-only geboren und haben eigentlich nur Enterprise-Kunden. Und die haben alle dieses Problem. Deswegen haben wir eine Systemarchitektur gebaut, die dafür sorgt, dass die personenbezogenen Daten die Infrastruktur unserer Kunden niemals verlässt. Und auch die IP-Adresse nicht an uns weitergegeben wird. Und damit ist dieses Problem in den Griff bekommen. Sogar die Bundesagentur für Arbeit hat das sogar abgesegnet. Das ist so der Endgegner des Datenschutzes. Und das nächste Thema im Compliance-Bereich ist auch ein für die meisten ungelöstes. Und das ist dieses Thema mit Urheberrecht, IP-Rights. Ne? Mhm. Weil wenn ich jetzt, wir pitchen meistens mit Live-Demo, das heißt, wir crawlen die Webseite unseres Kunden, geben was ein in seine Search, kommt meistens nichts Gutes, bei uns kommt das perfekte Ergebnis. Das hat eine gewisse Magie. Aber und auch wenn wir dann Zugang haben zum Datensystem unserer Kunden, dann bekommen wir auch Dokumente, an denen wir nicht das Urheberrecht haben. Mhm. Auch unsere Kunden oft nicht das Urheberrecht haben, weil Produktbilder meistens von den Herstellern kommen. Wenn wir diese Dokumente an einen fremden Dritten weitergeben, wäre das ein Verstoß. Mhm. Und durch die Extrahierung der Attribute und die Anreicherung und auch die Korrigierung der Attribute, was ich vorhin erzählt habe, schaffen wir ein neues Urheberrecht. Das muss man sich ungefähr so vorstellen.
Wie eine Collage.
Ja, nee, wie eine Doktorarbeit. Wenn du eine Doktorarbeit schreibst, dann hast du ja auch das Urheberrecht an dieser Doktorarbeit, obwohl du Quellen benutzt von anderen. Mhm. Und diese Attributdatenbank, die benutzen wir dann, um sie in LLMs reinzugeben. Und damit verstoßen wir nicht gegen Urheberrecht. Und das Dritte, was elementar ist für Enterprise-Kunden, ist, du hast vorhin schon angesprochen, die Integrationsgeschwindigkeit.
Da hattest du gesagt, euer Tool ist sehr einfach integrierbar. Genau. Vielleicht im besten Fall über so einen Tag-Manager oder so kann man einfach das irgendwie einbinden.
Genau, JavaScript-Snippet, ganz einfach. Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. Ja. Der zweite Teil der Wahrheit ist, wie wir an die Daten kommen. Wie der Kunde sie gegebenenfalls auch aufbereiten muss. Und die Antwort ist gar nicht. Gar nicht aufbereiten. Ich habe ja gesagt, dass wir mit Live-Demo pitchen. Da haben wir ja gar keinen Zugriff auf deren Daten. Wir sind ja noch gar keine Kunden. Und wir crawlen, nur durch Crawlen ihrer Website erzielen wir ein Ergebnis, was 1000-mal besser ist als das, was sie jetzt haben. Das heißt, auch da ist der Aufwand für unsere Kunden sehr gering. Ich habe mit meinem Online-Supermarkt damals, wir haben aus der Metro geliefert und die Metro-IT ist, die sind in ihrer Performance jetzt nicht unbedingt am oberen Ende der Skala. Enterprises sind alle relativ ausgebucht in der IT. Wenn ich denen mit einem Integrationsprojekt komme, dann fangen die an zu lachen und sagen, ja, im Jahr 2026 haben wir noch einen Slot. Deswegen ist es elementar, das auch diesen Teil so einfach wie möglich für sie zu machen. Wir sind zudem SAP-Partner im SAP Store. Und das hat mehrere Vorteile. Das einmal ist es natürlich eine Verifikation, dass wir die Systeme unserer Kunden schon mal nicht kaputt machen. Das ist schon mal ganz gut. Mhm. Weil sie ja alle auf SAP laufen. Aber es ist natürlich auch, erleichtert uns auch den Zugang oder den Zugriff auf ihren Product Feed und ihre Daten, die wir am Anfang brauchen, auch gerade was so Pricing angeht und solche Informationen, dass unser Advisor die richtigen Informationen ausspielen kann.
Ihr seid wahrscheinlich eine Gruppe von Expertinnen und Experten, ungefähr zwischen 20, 30 Personen stark aktuell, wächst. Wie ist euer Team aufgebaut? Wie viel von der Produktentwicklung kommt von dir? Wie viel der Feature-Wünsche kommt von außen oder müsst ihr da selber sehr aktiv sein? Also wie hast du das aktuell strukturiert? Denn in meiner Erfahrung sind natürlich auch gerade so große Enterprise-Kunden mit vielen Anforderungen. Braucht man schon viel Anlauf, um da irgendwie integriert zu werden. Da darf man jetzt auch nicht zu schnell irgendwie 100 Mann haben. Das könnte teuer werden. Was ist da so deine Philosophie?
Meine Philosophie ist, dass wir sind eine Softwarefirma und keine Unternehmensberatung. Mhm. Deswegen haben wir Partnerschaften mit Unternehmensberatungen und die dann Integrationspartner sind. Das so ist ja im Grunde genommen SAP selbst und Celonis oder so auch groß geworden. Ne? Wir konzentrieren uns auf den Kauf, auf den Bau und auf den Verkauf von Software und alles, was so in den Bereich Projektmanagement und Schulung und sowas reingeht, lagern wir dann an unsere Partner aus. Und es sind auch einige große namhafte dabei, wie zum Beispiel so eine Valantic oder so eine Pilot44, mit denen wir den größten Konsumgüterhersteller der Welt machen, einen amerikanischen, dessen Namen ich jetzt nicht erwähnen möchte. Das läuft eigentlich ziemlich gut. Du hast vorhin gefragt, wie viel davon ich baue. Ich baue genau gar nichts davon. Ich bin nämlich kein Techie. Wir sind drei Gründer und einer davon ist unser CTO, mit dem ich auch schon seit Ewigkeiten befreundet bin. Und es ist auch immer gut, wenn man einen Techie im Gründerteam hat, wenn man eine Softwarefirma gründet. Also er baut's, ich verkauf's, kann man sagen. Unser Team ist, ist mit 22 Mann derzeit gut aufgestellt. Wir machen jetzt gerade noch wir werden jetzt in der nächsten Zeit noch einige weitere Ressourcen in der IT hinzufügen und im Sales, weil das ist das, woraus die Firma besteht. Die Firma ist Produkt und Vertrieb. Ne? Das sind die beiden Kernabteilungen, auch die mit der größten Mannstärke.
Du hattest vorhin schon gesagt, dass Unternehmen oft sehr viel zu tun haben, Integrationsprojekte sehr lange dauern. Von außen, weil du wahrscheinlich dein Produkt auch sehr liebst, weil du es auch verstehst und auch mit irgendwie selbst gebaut hast. Von außen würdest du wahrscheinlich sagen, man integriert doch viel lieber FrontNow und spart euch lieber Projekt Y. Gibt es da so typische Projekte, wo du sagst, große E-Commercer setzen immer noch darauf, dort viel Energie reinzudumpen, obwohl es viel besser wäre, diesen ganzen Aufwand zu überspringen und diese Aufgabe vielleicht irgendwie uns zu überlassen?
Ja, tatsächlich. Also es ist so, unser Tool ist oder unsere Lösungen sind so gebaut, dass sie andere Lösungen konsolidieren können. Und es ist, weil über die Jahre hat sich bei den meisten so eine Art Flickenteppich entwickelt. Da hat man dann hierfür einen Chatbot, dann hat man da noch irgendwie so ein Guided Shopping Tool oder natürlich die Search und so weiter. Und verselbstständigt sich dann irgendwann so ein bisschen und ist auch der Grund, warum alles so wahnsinnig kompliziert geworden ist. Und unser Tool hat auch den Selbstanspruch, dass es viele andere Tools konsolidiert und dann über die Zeit dann auch ersetzen kann. Gut, wir sind natürlich ein Startup, das heißt, man schmeißt die Search nicht unbedingt sofort raus, wenn der Markt ankommt. Aber wir haben jetzt die ersten Cases, wo wir auch die Search ersetzen. Bei Enterprises, weil wir uns über die Zeit dann auch Vertrauen aufgebaut haben bei unseren Kunden. Und das hilft dann natürlich, dass wir oder gezeigt haben, dass wir das, was wir sagen, auch können. Vom Integrationsaufwand berechnen wir das, die meisten Firmen sagen ja, in so vielen Wochen kann man live gehen. Wir berechnen das nicht in Wochen, sondern wir berechnen es in Personenstunden auf Seiten unserer Kunden. Und der Aufwand inklusive Testen und so weiter, ne, weil wir liefern einen Prototypen, den testen die dann intern. Manche machen es etwas intensiver, manche weniger, aber wir geben da auch einen Leitfaden vor, sodass der Aufwand nicht über 40 Personenstunden hinausgeht. Und das ist für ein Tool, was den Revenue per User um 500% im Schnitt steigert, schon relativ wenig Aufwand. Ich finde auch, was ich ganz toll finde, ist, was ich gesehen habe, die neue App von einem Schweizer Kunden von uns, die hat einen Knopf. Ich sage immer, das beste Interface ist kein Interface. Und Shazam kennen wir alle, ne? Ein Knopf und dann funktioniert es bei uns auch so. Ein Knopf kann man sich mit unterhalten. Und es ist und der Advisor ist auch nicht nur konversational und produktempfehlend. Nein, er generiert auch Interface. Das heißt Gen UI. Ne? Das heißt, manche Fragestellungen oder Rückfragen, wenn der Advisor oder wenn der User etwas fragt, dann ist die Frage, die er stellt, ja nicht immer hundertprozentig klar. Ne? Ich brauche das beste E-Bike. Was ist denn das Beste? Und Mensch im Laden würde ja auch dann eine Rückfrage stellen, um das eigentliche Thema zu konkretisieren. So macht das unser Advisor auch. Aber manche Fragen kann man nicht konversational konkretisieren. Wenn ich dich frage, was hast du für einen Hauttyp? Na, dann erzähl mal deinen Hauttyp. Viel Spaß. Mhm. Aber wenn ich dir auf dem Interface unterschiedliche Hauttypen anzeige, die du dann auswählen kannst, dann ist das deutlich besser. Und die Mischung aus visuell und konversational ist das, was eigentlich dieses Ladengeschäft-Kundenerlebnis tatsächlich ausmacht. Und das halt, wie gesagt, mit relativ wenig Integrationsaufwand. Und es liefert, weil wir Pre-Sales E-Commerce machen, sehr schnell sehr, sehr gute Zahlen. Und es ist vor allem auch, wie gesagt, Compliance. Das heißt, immer wenn ich davon erzähle, wenn ich die Architektur zeige, dann fangen die Augen von den Leuten im Raum an zu leuchten. Weil als wir angefangen haben, das Produkt zu verkaufen, kam zwei Wochen später ChatGPT auf den Markt und hat uns so unseren iPhone-Moment gegeben, weil es der Welt erklärt hat, dass Generative UI nichts mit Terminator oder iRobot zu tun hat, sondern tatsächlich Nutzen hat. Und das hat den Bedarf erweckt, dass diese Technologie in das tägliche Doing einzuführen. Aber man hat auch schnell gesehen, dass man es eigentlich gar nicht darf, weil gewisse Compliance-Gründe dagegen sprechen. Und das war für uns der Anstoß, uns darauf sehr stark zu konzentrieren, diese Compliance-Fragestellungen zu lösen. Und das ist der Grund, warum wir dann auch meistens im Sales-Zyklus recht schnell unterwegs sind. Also wir haben einen durchschnittlichen Sales-Zyklus von 12 Wochen. Das ist bei Enterprises sehr, sehr schnell. Ich weiß so genau, bei Audi waren es 24 Wochen, nicht Monate, Wochen. Und das inklusive Volkswagen-Gruppen-Lieferantennummer. Das ist außergewöhnlich schnell. Obwohl ich bin nicht so, also sagen wir mal so, Geduld ist nicht so meine größte Stärke. Mir geht immer alles so langsam, aber das liegt wahrscheinlich an mir.
Ihr setzt ja zu den Ergebnissen, die ihr da zaubert, wahrscheinlich LLMs ein. Sind das eigene Modelle, die ihr entwickelt habt? Habt ihr gemerkt, nee, das Entwickeln von Modellen sollte nicht unser Kerngeschäft sein, sondern lieber die Logik, wie man sie anwendet? Welche AIs setzt ihr ein?
Wir sind modellagnostisch. Wir haben kein eigenes Foundation Model gebaut. Die großen Foundation Models, keine Ahnung, wie GPT oder auch ein Claude, wie sie alle heißen, es gibt immer mehr und mit jedem, das rauskommt, und werden sie auch zunehmend commoditized. Wir sind eine klassische RAG Application, nennt man das. Das heißt, der Kunde kann sich auswählen, was für ein Modell im Hintergrund läuft. Und zusätzlich dazu sind wir auch cloud-agnostisch. Also manche unserer Kunden wollen zum Beispiel nicht auf AWS laufen, weil Amazon ja so ein bisschen der große Feind im Handel ist. Was ich auch, wenn ich mir die Umsatzzahlen angucke, auch verstehen kann. Also sie wollen dann zum Beispiel in Azure laufen oder wie auch immer. Da sind wir sehr agnostisch unterwegs. Aber eigene Modelle zu trainieren, das gibt ja auch das, man kann ja auch ein Modell trainieren, das machen wir auch nicht, aus gutem Grund, weil das Training eines Modells kann man nämlich nicht mehr zurückschrauben. Das ist auch etwas, was Enterprises wollen ja, wenn sie die Möglichkeit haben, wenn sie als Kunde wieder kündigen, dass man alles zurückdrehen kann, so als ob sie nie da gewesen wären. Mhm. Und wenn man Modelle trainiert hat, dann ist das ein bisschen schwierig. Deswegen tun wir das nicht. Was wir tun, ist, dass wir Embedding-Modelle trainieren. Embedding-Modelle bedeutet also, das ist die Basis von Search. Weil, wenn man sich, es gibt ja auch dieses neue Thema, ne? AI-Search, das ist, oder Neural Search, wie man es auch nennt, das ist nichts anderes als Similarity-Search. Und die kommt bei uns leider sehr stark an ihre Grenzen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Also Ähnlichkeitssuche, ne? Similarity Search. Wenn ich sage, ich suche ein Fahrrad für meine Frau, dann ist das Wort Kinderfahrrad in der Similarity näher dran als das Wort Mountainbike und ich bekomme Kinderfahrräder vorgeschlagen. Meine Antwort ist, meine Frau ist übrigens volljährig. Und das ist ja kein gutes Kundenerlebnis. Deswegen, und in der Schweiz heißt dann Fahrrad noch Velo, dann wird es noch schwieriger. Und dass man dem Kunden die Möglichkeit gibt, natürlich zu sprechen, beinhaltet, dass Similarity Search an ihre Grenzen stößt. Und dazu braucht man diese feingetunten Embedding-Modelle, die aber nichts mit dem Trainieren eines Grundmodells zu tun haben.
Das hört sich an, als ob ihr auch große Expertise habt zum Thema Vektordatenbanken.
Ja, das okay, ist der Kern.
Eine Vektordatenbank funktioniert, glaube ich, ungefähr so, dass Informationen über viele Dimensionen gespeichert werden. Und dann ist die Vektordatenbank in der Lage, wie du es gesagt hast, Ähnlichkeiten oder Dinge zu finden, Vektoren zu finden, die sich ähnlich aussehen. Und so könnte man zum Beispiel sagen, der Vektor von Mann zu Frau hat Ähnlichkeiten wie der Vektor zwischen Onkel und Tante. Und so kommt es halt irgendwie zustande, dass man auf einmal viel bessere Ergebnisse hat, weil es nicht mehr auf eine Ähnlichkeit ist, sondern auf eine echte Beziehung. So, also ganz, ganz grob erklärt. Okay, und das in diesen Vektordatenbanken kann man Embeddings speichern. Die Embeddings könnten die Kundendaten sein. Und wenn der Kunde irgendwann sagt, ich habe genug Geld verdient, ich gehe in Rente, bitte lösch meine Daten, dann könnt ihr gezielt diese Vektordatenbank leeren, ohne die ganze Logik drumherum anfassen zu müssen.
Exakt so ist es. Du bist tief im Thema drin. Ja, das ist genau so. Und das ist auch genau die Basis. Und das ist auch genau die Basis von dem, wo wir uns auch langfristig hinbewegen in diesem Markt. Weil, also ich glaube persönlich nicht unbedingt an eine Zukunft, in der es E-Commerce-Shops und Apps noch gibt.
Es hört sich nämlich so an, also wenn ich irgendwie höre, dass du sagst 500% mehr Revenue per User, würde ich ja als großer Elektronikfachhändler Europas, würde ich ja einfach meine Homepage ersetzen durch einen großen Search-Schlitz wie bei Google und würde sagen, lass uns gemeinsam herausfinden, was wir dir heute alles verkaufen können.
Ich glaube, dass der Endkunde oder der Verbraucher da den Weg vorgibt, wo es hingeht und nicht die Unternehmen. Und zwar glaube ich, dass wir in nicht allzu ferner Zukunft wird jeder auf seinem Telefon, ich nenne das immer Siri on Steroids haben. Und der persönliche Berater, mit dem man sich dann, der einem einfach alle möglichen Themen löst, ne? Und Siri on Steroids braucht eine Basis. Und genau die bauen wir gerade im Hintergrund mit dem, was wir tun. Die Basis, die Siri on Steroids braucht, sind relevante Daten. Und was meine ich mit relevant? Daten, die in ihren Vektorverbindungen so aufgestellt sind, dass sie die Echtprobleme der Menschen reflektieren. Und was macht denn der Advisor? Der Advisor, da spricht man die Echtprobleme rein. Also was man so, wie haben die Nas gewachsen ist, ne? Was die Bedürfnisse, die man so hat, also und zwar nicht das, was der Hersteller eines Produkts sich irgendwann mal selber ausgedacht hat, nein, das, wie das Produkt tatsächlich benutzt wird. Und das kreiert Verbindungen in diesen Vektoren, die sind höchst relevant für das reale Leben der Menschen. Und das wird die Basis von Siri on Steroids. Und dann gibt es keinen Grund mehr, dass man noch auf einen Online-Shop geht oder dass man noch eine andere App auf seinem Telefon hat, weil Siri on Steroids löst alles.
Das sind wahrscheinlich Szenarien, die heute die meisten E-Commercer so gerne noch nicht hören würden. Aber ich finde das schon relativ realistisch, dass das auf jeden Fall die Richtung ist, wo es hingehen kann. Ich hätte dich jetzt gerne noch so nach so ein paar E-Commerce-Themen gesprochen, wo du sagst, mit den Erfahrungen, die du so hast, in die Richtung geht es so. Und wenn man im E-Commerce arbeitet, sollte man sich diese 2, 3 Fragen auf jeden Fall stellen oder da mal drauf achten. Können auch Beispiele sein von Shops, wo du sagst, die haben schon ganz, ganz tolle Features integriert, wo du glaubst, da geht die Zukunft hin.
Ich glaube, dass die Zukunft tatsächlich immer mehr dahin geht, dass man Dinge simplifiziert. Es gibt nichts Schwieriges als etwas simpel darzustellen. Ne? Was ich da vorhin erzählt habe von der App unseres Kunden, dass man mit dem einen Knopf, wo man einfach drauf sprechen kann, das ist ja die Vorstufe von Siri on Steroids. Das glaube ich ist einfach so unfassbar convenient, ich glaube, dass da die Zukunft hingeht. Aber und das heißt, dass Datenbanken immer wichtiger werden und die Relevanz und die Relevanz dieser Datenbanken. Was ich auch glaube, ist, dass es eine gewisse Verschmelzung geben wird von Offline und Online. Das sagen immer viele, ne? Und keiner weiß, was das heißt. Was ich damit meine, ist, einer unserer Kunden benutzt unseren Advisor auf Handhelds im Laden. Haben die Mitarbeiter das Produkt auf ihrem Handheld drauf. Das haben sie deswegen, weil es gibt ja, also wenn ich zum Beispiel in Elektronik oder in den Baumarkt gehe, im Elektronikladen, dann finde ich endlich mal einen Mitarbeiter und der ist aus einer anderen Abteilung und kann mir nicht helfen. Das ist ja auch frustrierend. Ne? Und dieses Handheld ermöglicht dann, dass die Mitarbeiter auch aus anderen Abteilungen beraten können. Das ist auch eine Steigerung der Customer Experience im Offline. Und diese Verschmelzung, glaube ich, wird immer stärker werden.
Gibt es Shops, wo du siehst, vielleicht auch in anderen Märkten, wo du siehst, Mensch, die haben schon ganz tolle Features integriert oder Dinge, die ich mal absurfen kann, die ich mir mal angucken kann?
Ich glaube tatsächlich, dass, klingt komisch, aber Walmart ist in einigen Bereichen wirklich, wirklich weit vorne. Die Amerikaner sind generell, sie haben natürlich auch weniger Restriktionen von Compliance, aus Compliance-Richtlinien.
Es ist lustig, dass du das erwähnst. Ich habe vor ein paar Jahren musste ich mir mal Walmart angucken und fand es erstaunlich, wie beratend die schon auf Kategorieseiten waren. Also extrem. Da ging es halt, bei uns geht es ja los, da steht dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Damenschuhe und dann kommen die Damenschuhe und dort ging es halt wirklich los, wo ist denn, für welchen Einsatz denn? Beschreib dich mal. Und da hier sind irgendwie die typischen fünf Szenarien, mit denen irgendwie, mit den Damen, also fürs Ausgehen oder für die Arbeit oder fürs. Und das fand ich schon spannend, dass erstmal so ein Drittel der Seite sofort nicht sagte, hier kommen die 10 Produktergebnisse, sondern hier kommen vielleicht Use Cases, die für dich noch relevanter sind, um zum Ergebnis zu kommen. Das war mir schon vor ein paar Jahren aufgefallen.
Ganz genau. Also aus der Anwendung herauszudenken und nicht aus dem Verkauf herauszudenken. So dieses, es gibt ja auch in Deutschland also Fressnapf zum Beispiel sieht sich als Partner rund ums Tier und die haben unfassbar viel Dinge, die eher nicht in die Richtung Abverkauf gehen, sondern Tools, die einfach so diese Partnerschaft oder diese Engagement mit dem Kunden verstärkt sollen, zum Beispiel so einen Assistenten, mit dem man einen Videocall mit einem Tierarzt machen kann. Nutzt nur keiner, weil es so versteckt ist auf den Seiten, dass es einfach nicht auffindbar ist. Und wenn es nicht genutzt ist, ist es leider wertfrei. Aber der Ansatz ist eigentlich ziemlich gut. Und das muss man halt einfach konsolidieren, so dass es der User bequem, einfach, convenient findet und sofort nutzen kann. Und das ist, glaube ich, dann die Lösung. Also die Sachen sind schon da. Nur man muss nur die Zusammenfügung und dieses Konsolidieren der einzelnen Lösungen auf einen Punkt, wo der User ganz, ganz bequem mit kommunizieren kann. Das ist, glaube ich, etwas, was bis heute fehlt.
Ja, super. Ich würde dich nochmal bitten, also ich habe auch im Gespräch noch so ein bisschen nachschärfen können, zu verstehen, was ihr da genau macht. Ich bin reingegangen in das Gespräch und dachte, ich schicke euch einen Excel-Dump meiner Produktdaten und kriege wunderschöne Produkttexte zurück mit 5 Bullet Points und vielleicht noch 3 Q&As und zwar so typische Use Cases, die viele irgendwie mit so einer ChatGPT-API oder sowas darstellen. Jetzt habe ich aber viel mehr verstanden, was ihr eigentlich macht. Kannst du die Zuhörenden nochmal so ein bisschen wachrütteln mit irgendwie den 3 zusammenfassenden Infos aus dem Gespräch, was ihr macht und vielleicht auch, wie man selbst mal checken könnte, ob so ein Front Now nicht für den eigenen Shop auch eine gute Idee wäre?
Also wir haben den Selbstanspruch, die Offline-Shopping-Erfahrung in die Online-Welt zu bringen. Ne? Das kann man mal so übergreifend sagen. Dafür haben wir 2 Produkte. Einmal den Advisor und Enhance. Enhance generiert Traffic, weil es natürlich die SEO-Rankings massiv nach oben schraubt. Und der Advisor konvertiert Traffic. So kann man es zusammenfassen. Ne? Also einmal die gesamte Wertschöpfung des Pre-Sales abgebildet. Wo man sich das mal angucken kann, ist zum Beispiel bei jumbo.ch, das ist eine Schweizer Baumarkt, das ist ein Schweizer Baumarkt.
Jumbo.ch oder ja Jumbo.ch?
Nee, Jumbo.
Jumbo.ch, okay,
falsch. Ja, wie der Elefant. Jumbo.ch und da kann man sich angucken, aber auch bei manchen anderen. Wenn man B2B eher unterwegs ist, bei HGC, auch CH tatsächlich, das ist ein Baustoffhändler. Bei Jumbo sieht man auch, was konsistente Produkttitel und SEO-optimierte Texte so alles ausmachen können. Also auch da haben wir das SEO-Ranking massiv erhöht. Wir haben da von 10.000, nehmen wir mal 10, die ersten 10.000 Artikel, wo keins gelistet war, bei Google gar keins, 90% waren nach 4 Monaten indiziert, 40% auf Seite 1 und 15% unter den ersten 3 Treffern. Weil man weiß ja, wenn man eine Leiche verstecken will, macht man es am besten auf Seite 2 von Google. Mhm. Genau, da findet sie, keiner. Aber also das Problem haben wir da eigentlich ganz bravourös gelöst. Und mit der Coop, also die gesamte Coop aus der Schweiz, der größte Handelskonzern, machen wir das auch in allen Handelsverticals. Also da kann man sich einiges dazu angucken.
Ich habe das Gefühl, dass du, also lassen wir jetzt mal euer Produkt außen vor. Du als Marc Funk, wie benutzt du AI jeden Tag, irgendwie beruflich oder privat? Was sind so typische Tools, die du benutzt oder Prompts, die du eintippst oder Use Cases, wo du für dich AI nutzt?
Also ich bin, sagen wir mal so, ich mache, meine E-Mails sind manchmal nicht ganz so ganz so perfekt, wie sie rausgehen sollten. Und da haben wir so ein kleines Plugin gebaut, was das auch den Ton, den man, also den persönlichen Ton nicht verfälscht. Und was das Thema löst, und das spart mir unglaublich viel Zeit, jeden Tag. Also und auch
das mal. Das heißt, du kannst sozusagen so einen Draft reinschmeißen und genau. Das macht dann in deinem Sinne eine menschlich kompatible Version draus.
Nicht nur menschlich kompatibel, sondern so, wie ich sie selber schreiben würde. Also es ist nicht, man darf ja auch den eigenen Charakter, sollte man auch weiter beibehalten. Ja. Und das gleiche auch für Research, ne? Also wenn man mal so Research-Ansätze anfängt, sowas zu machen, dann ist natürlich ChatGPT hervorragend geeignet.
Absolut. Marc, vielen Dank. Ich glaube, ich habe es einigermaßen gut verstanden. Klingt nach einem riesigen Thema. Bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass wir da irgendwann mal ein Follow-up drauf machen können. Ich wünsche euch für die Zukunft viel Erfolg.
Dankeschön.
Euch zu Hause, vielen Dank fürs Einschalten. Eine tolle Woche und ich würde sagen, dann hören wir uns am nächsten Montag wieder. Bis dahin ganz liebe digitale Grüße von
Marc
und von Christoph. Ciao.
Super. Tschüss.